Menschen sind moralische Wesen. Sie wissen, was richtig und falsch ist, zumindest die meisten von ihnen. Aber woher wissen Menschen, was das richtige Tun ist und wer bringt es ihnen eigentlich bei? Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge möchte ich euch den Entwicklungspsychologen Lawrence Kohlberg, aber vor allen Dingen sein Stufenmodell der moralischen Entwicklung ein wenig näher bringen. Kohlberg geht in seiner Dissertation aus dem Jahre 1958 davon aus, dass man die moralische Entwicklung eines Menschen in drei große Ebenen unterteilen kann. Jede dieser Phasen lässt sich noch einmal in zwei Abschnitte unterteilen, sodass sich insgesamt 6 Entwicklungsstufen ergeben. Auf den ersten beiden Ebenen befinden sich die Menschen in einem bestimmten Lebensalter. Für die dritte Ebene liegen die Dinge etwas komplizierter. Schauen wir uns die drei Phasen und die einzelnen Schritte der moralischen Entwicklung etwas genauer an. Die ersten der drei Phasen nennt Kohlberg die präkonventionelle Ebene. Im Kleinkindesalter kennen Menschen die moralischen Regeln dieser Welt noch nicht. Sie lernen erst mit der Zeit, welche Gesetze und welche Gesetzmäßigkeiten und Regeln in der Gesellschaft vorhanden sind. Für Kinder sind Mutter und Vater zunächst die wichtigsten Bezugspersonen. Sie machen das Kind durch Belohnen und durch Strafen darauf aufmerksam, welches Verhalten richtig und welches falsch ist. Ob eine Handlung gut oder böse ist, hängt also von ihren physischen und psychischen Konsequenzen ab und nicht von der sozialen Bedeutung bzw. Bewertung. Die Vermeidung von Strafe und die nicht hinterfragte Unterordnung unter die elterliche Macht gelten als Werte an sich. Auf welcher moralischen Entwicklungsstufe sich das Kind im Laufe seiner Erziehung befindet, kann man indirekt anhand seinen Äußerungen oder aus Argumentationsmustern herauslesen, die es in einem Gespräch über ein falsches Verhalten verwendet. Gucken wir uns zunächst mal die Stufe 1 an, die hier wird sich an Strafe und Gehorsam orientiert. Befindet sich das Kind auf der ersten Stufe, so sind von ihm so folgende Äußerungen oder Sätze zu erwarten. Ich möchte das tun, also darf ich es auch machen. Wenn ich nicht erwischt werde, darf ich es auch tun. Ich sollte das nicht tun, denn sonst wird meine Mutter oder mein Vater traurig und dann fühle ich mich nicht wohl. Das und das ist richtig und gut so, denn meine Eltern oder mein großer Bruder, mein Freund oder meine nette Lehrerin finden das auch. Man sollte ihn hart bestrafen, denn er hat etwas Verbotenes getan. Im Zentrum dieses kindlichen Denkens stehen demnach die elterlichen Erfahrungen und eine klare Aufteilung der Welt in Gut und Böse. Fasst man die typischen Äußerungen und Denkmuster zusammen, so kann man die erste Stufe der moralischen Entwicklung auch die Liebeskindstufe nennen. Stufe 2 ist die Stufe der instrumentellen Zwecke und am Austausch orientiert. Auf der zweiten Stufe entwickeln die Kinder zwar einen grundsätzlichen Sinn für Gerechtigkeit, aber immer im Mittelpunkt steht der eigene Vorteil. Im Unterschied zu der ersten Stufe treten Kinder mit ihrer Umwelt jetzt viel stärker in Beziehung. Die Bezugspersonen sind nicht mehr nur die Eltern, sondern auch Erzieher oder auch andere Kinder. Eine richtige Handlung besteht auf dieser Stufe dann darin, dass die eigenen Bedürfnisse, manchmal auch die Bedürfnisse anderer, befriedigt werden. Zwischenmenschliche Beziehungen beruhen auf dem Prinzip des Austausches, also nach dem Motto, so du mir, so ich dir. Die Grundzüge von Fairness und Gegenseitigkeit, Sinn für gerechte Verteilung, sind bei den Kindern zwar irgendwie schon vorhanden, aber sie werden jedoch ganz pragmatisch auf die einzelne Handlung bezogen und sind noch keine Prinzipien, die in jeder Situation Gültigkeit besitzen könnten. Typische Äußerungen in dieser Phase lauten dann zum Beispiel, wenn es mir nützt, kann ich es auch machen. Ich muss das nur machen, wenn er auch das Gleiche für mich machen würde. Bekomme ich genauso viel wie sie? Wenn ich das nicht mache, dann macht es ein anderer und dann hat der den Nutzen. Ich muss meinen Eltern helfen, weil sie auch viel für mich tun. Fasst man die Äußerung zusammen, so kann man die zweite Stufe, die ja auch die Verhandlungsstufe, könnte man sagen, nennen. Dann kommen wir zum zweiten, zur sogenannten konventionellen Ebene. Auf der zweiten, der konventionellen Ebene, befinden sich die meisten Kinder ungefähr ab dem 9. Lebensjahr. Jugendliche und etwa 75% der Erwachsenen, was eigentlich überrascht, dass es noch so viele sind. Menschen auf dieser Ebene richten ihr Verhalten ausschließlich nach den Regeln ihrer unmittelbaren sozialen Umwelt aus. Man ist nett, man hält die Regeln, zum Beispiel die der Nachbarschaft ein und so weiter. Auf der präkonventionellen Ebene des Kindes werden moralische Regeln von dem unmittelbaren Umfeld gestaltet und als solche vollständig akzeptiert. Auf der konventionellen Ebene nun werden gesellschaftliche Regeln übernommen und akzeptiert, zum Beispiel das Verbot der Nacktheit in der Öffentlichkeit. Die gefürchtete Bestrafung für moralisches Fehlverhalten besteht nun vor allen Dingen in der gesellschaftlichen Ächtung. Gucken wir uns die Stufe 3 etwas genauer an. In der Stufe 3 ist man an interpersonaler Erwartung, würde man sagen, Beziehung und Autoritäten orientiert. Viele Jugendliche und Erwachsene, die sich auf dieser dritten Ebene befinden, nehmen häufig gar nicht wahr, dass sie die gesellschaftlichen Regeln verinnerlicht haben und ihr Verhalten nach diesen ausrichten, ohne diese jemals zu hinterfragen. Ein solches Verhalten wäre für viele auch nicht regelkonform. Man tut die Dinge so, wie man sie eben tut. Die Folgen sind Konformität, blinder Gehorsam und stereotype Vorstellungen davon, wie Dinge zu gestalten und zu bewerten sind. Für Jugendliche kann ein zu langes Verweilen auf der dritten Stufe äußerst negative Konsequenzen haben. Da die Clique oder Peer Group nun die Verhaltensweisen bestimmt, nach denen man zu leben oder zu handeln hat, werden schädliche Regeln, zum Beispiel der Konsum von Drogen oder der übermäßige Gebrauch von Computerspielen, nicht weiter hinterfragt. Eltern von pubertierenden Jugendlichen können hiervon ein Lied singen. Das Kind ist zwar äußerst kritisch und renitent den elterlichen Anweisungen gegenüber, aber das Verhalten der Freunde wird blind übernommen und nicht weiter hinterfragt. Die moralische Ebene eines Menschen zu bestimmen, werden in der Forschung ab der dritten Stufe häufig Fragebögen eingesetzt, in denen meist so eine Art moralisches Dilemma vorgestellt wird. Zum Beispiel wird eine Geschichte erzählt, an deren Ende die Frage steht, soll ich, um das Leben eines Menschen zu retten, ein Verbrechen begehen oder nicht? Ist so ein typisches Beispiel. Oder soll ich einen Diebstahl begehen, um ein anderes hohes Gut zu retten oder nicht? Auf der dritten Stufe orientieren sich dann so typische Argumentationsmuster so an folgenden Überlegungen. Denken die sowas wie, was denken die anderen über mich? Wenn ich das mache, dient es meiner Clique. Wenn jemand etwas gut gemeint hat, aber etwas Falsches getan hat, sollte man ihn nicht bestrafen. Wenn ich das tue, werde ich besser angesehen. Wenn du das machst, fühlt sich der andere unwohl, deshalb wäre es falsch, so zu handeln. Fasst man diese Äußerung mal so zusammen, so kann man diese dritte Stufe der moralischen Entwicklung so die Peer-Group-Stufe nennen. Peer-Group ist so die, früher nannte man das Clique, das heißt der Bezugsrahmen eines Jugendlichen hauptsächlich. Wobei eben auch Erwachsene durchaus auf dieser Peer-Group-Stufe stehen bleiben können. Dann ist es zum Beispiel die Nachbarschaft oder das Dorf oder die Dorfgemeinschaft oder sowas. Die nächste Stufe, die Stufe 4, orientiert sich dann so an der Erhaltung des sozialen Systems als Ganzes. Auf der vierten Stufe, die sich die Peer-Group-Stufe anschließt, sind Jugendliche und Erwachsene in der Lage, die Interessen von anderen Menschen wirklich anzuerkennen und ihre Positionen auch gedanklich so zu durchdringen. Diese grundsätzliche Einsicht bedeutet aber nicht, dass abweichendes Verhalten toleriert wird. Die moralischen Vorstellungen orientieren sich von nun an am Recht und Ordnung und der staatlichen oder gesellschaftlichen Autorität, der man sich freiwillig jetzt unterstellt und deren Regeln man befolgt. Richtiges Verhalten bedeutet dann zum Beispiel, seine Pflicht zu tun, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Typische Argumentationsmuster orientieren sich auf der vierten Stufe dann so an folgenden Überlegungen. Wenn das jeder täte, würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn etwas illegal ist, dann darf man es auch nicht machen. Wenn der Gesetzgeber etwas entschieden hat, dann ist das auch richtig so. Der Einzelne hat eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die sein Tun bestimmen muss. Man darf nicht nur an sich oder die Interessen seiner Gruppe denken. Das ist dann so, das ist die Überwindung dann, ne, der Peer-Group-Stufe. Man darf nicht die Interessen seiner Gruppe denken. Das war ja das, was in der Stufe 3 so im Mittelpunkt stand. Fasst man die Äußerung zusammen, so kann man die vierte Stufe der moralischen Entwicklung auch die Law-and-Order-Stufe nennen. Das heißt, das Gesetz wird um seiner selbst willen akzeptiert, es wird nicht hinterfragt und abweichendes Verhalten muss bestraft werden. Diese vierte Stufe wird frühestens, sagen wir mal, mit 16 Jahren erreicht und nur 25% der Erwachsenen erreichen in ihrem Leben eine höhere Stufe. Das heißt, die meisten Menschen, mit denen wir es zu tun haben, nicht nur als Heilpraktiker und Psychotherapeuten, sondern auch als, sagen wir mal, Staatsbürger, sind auf Stufe 4, also ganz konventionelle, moralische Denkende und idealerweise auch Handelnde. Umgekehrt bedeutet das auch, wenn die Stufe 4 erst mit 16 Jahren erreicht wird, heißt das, dass die Stufe 3 so die Stufe der Pubertät ist. Ja, wir sprachen ja schon über die Peer Group, die ist natürlich eben in der Pubertät besonders wichtig. Aber so mit 16, ne, das heißt so mit Beginn der gymnasialen Oberstufe, man sieht da auch so gewisse Korrelationen zum Schulsystem. Die Oberstufe ist eigentlich so das Alter, wo dann tatsächlich auch, sagen wir mal, ein abstraktes Denken auch über Moral beispielsweise erst möglich wird. Davor geht das noch gar nicht. Für Kohlberg sind diese ersten vier Phasen sind besonders wichtig natürlich, ne, aber er nimmt noch eine weitere Ebene an. Und jetzt kommen wir, sagen wir mal, oder jetzt formuliert er wirklich hohe Erwartungen. Deswegen, sagen wir mal, nicht erschrecken. Ne? Wie gesagt, die meisten Erwachsenen erreichen diese folgende Ebene, die folgenden zwei Stufen schon gar nicht mehr. Weil man eben über das Konventionelle, also das gesellschaftlich Akzeptierte jetzt hinausdenkt, nennt man diese Ebene auch die postkonventionelle Ebene. Auf dieser Ebene werden gesellschaftliche Regeln, die in der vierten Stufe noch blind befolgt worden sind, in Frage gestellt. Also eine Regel oder ein Gesetz wird erst dann als moralisch richtig akzeptiert, wenn sie kritisch hinterfragt worden sind. Ja? Jetzt unterteilt er das nochmal so in zwei Schritte. Die Stufe 5 nennt man die legalistische oder Sozialvertragsorientierung. Die fünfte Stufe der moralischen Entwicklung setzt philosophiegeschichtlich betrachtet die moralische Schule des Utilitarismus um. Der Utilitarismus bemisst eine moralische Handlung nach dem Wert für die Gemeinschaft. Das höchste Glück ist das Glück der höchsten Anzahl von Menschen, lautet ein Wahlspruch. In der Konsequenz bedeutet das, dass sich ein Utilitarist beispielsweise ein moralisches Dilemma auch gegen sein persönliches Glück entscheiden muss, wenn dadurch das Glück vieler Menschen gefördert wird. Also ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel dieser Lockdown während der Corona-Krise. Ein Mensch auf der vierten konventionellen Stufe akzeptiert das Ausgehverbot oder hat das Ausgehverbot akzeptiert, weil es der Staat so anordnet und dieser Mensch die staatliche Autorität über sich akzeptiert. Ja, er denkt vielleicht auch ein bisschen drüber nach und sagt, naja, gut, es ist vielleicht ein bisschen unbequem, aber wenn es so angeordnet ist und vielleicht ist es ja auch ganz sinnvoll. Ein Mensch auf der fünften, auf der postkonventionellen Stufe, kommt nach kritischer Betrachtung dieser Regel zu dem Schluss, dass er durch sein Zuhausebleiben die Gesundheit von vielen Menschen schützt, auch wenn es seinen persönlichen, beruflichen oder privaten Interessen widerspricht oder er sogar Nachteile für sich selbst in Kauf nehmen muss, wenn er so handelt. Gleichzeitig ist dieser Mensch aber auch in der Lage, andere Meinungen zumindest nachvollziehen zu können, auch wenn er sie nicht teilt oder wenn sie seiner kritischen Betrachtung nicht standhalten. Für solche Menschen steht das Allgemeinwohl an erster Stelle. Gesetze werden akzeptiert, aber sie sind nicht in Stein gemeißelt und können jederzeit geändert werden, um das Allgemeinwohl noch weiter zu vergrößern. Jetzt gibt es eine sechste Stufe, die Kohlberg die Orientierung an allgemeinen ethischen Prinzipien nennt. Das wäre sozusagen jetzt noch ein weiterer Schritt über den Utilitarismus hinaus. Und philosophiegeschichtlich ist das die moralische Schule von Immanuel Kant. Sprichwörtlich geworden ist der kategorische Imperativ Kants. Ich habe den jetzt mal so ein bisschen abgewandelt. Handel steht so, dass die Grundsätze deiner moralischen Handlung immer auch als ein allgemeines Gesetz gelten können. Also als ein Gesetz, an das sich alle halten können. Alle vernünftigen Menschen oder Wesen halten können. Man stiehlt nicht deswegen, weil es ein Gesetz verbietet und auch nicht, weil hierdurch vielen Menschen geschadet wird, sondern weil es in niemandes Interesse sein kann, bestohlen zu werden. Ja, man dreht das Ganze sozusagen um. Man geht nicht sozusagen nach der Konsequenz der Handlung, sondern bewertet die Handlung in sich. Menschen, die ihre moralischen Handlungen an Kants Morallehre ausrichten, handeln nicht, weil eine Handlung für sie persönliche Vor- oder Nachteile hätte, sondern weil eine Analyse der Situation kein anderes Handeln zulässt. So müsste man das sehen. Sie sind damit praktisch ihre eigenen Anwälte, Staatsanwälte und Richter. Sie handeln nach universalen Prinzipien der Toleranz, der Freiheit und der Gerechtigkeit. Ihr denkt, ebenso wie ich, dass diese letzte Stufe tatsächlich ein ungeheures Maß an Selbstdistanzierung und Urteilsfähigkeit voraussetzt. Also noch mehr als die Stufe 5, diese utilitaristische Stufe. Die postkonventionelle Ebene, also jetzt vor allen Dingen diese Stufe 6, diese letzte Stufe, wird wirklich nur noch von ganz wenigen Menschen erreicht. Also ich will jetzt nicht sagen, nur von Jesus und Gandhi, aber, also wenn überhaupt. Ne? Das heißt aber nicht, dass man nicht danach streben kann. Ja, dass man nicht sozusagen danach streben kann, über sich hinauszuwachsen, auch über seine ja utilitaristischen, wie wir gesagt hatten, Überlegungen hinauszudenken. Und ja, ne, weiter an sich zu arbeiten. Das ist im Prinzip so die Aufforderung dieser letzten Ebene, dieser postkonventionellen Ebene. Wir müssen an unserer moralischen Entwicklung selber arbeiten. Wir sind vernünftige Wesen. Wir können uns über uns hinauswachsen. Das ist so der Optimismus, der da drin liegt. Also typische Argumentationsmuster orientieren sich auf der Stufe 5 und auf der Stufe 6. Das habe ich jetzt mal so zusammengefasst, weil man das dann auch nicht mehr so unbedingt trennen kann. Also zumindest nicht diese Argumentationsmuster, sondern praktisch eher die Antworten, die am Ende der Argumentation stehen. Also solche Leitfragen wären zum Beispiel, schützt diese Regelung auch die Rechte dieses Einzelnen? Was normal ist, ist damit noch lange nicht richtig. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Individuelle Ansprüche und Interessen müssen mit dem Interesse aller vereinbart werden, aber auch umgekehrt. Ja, der Einzelne darf nicht verloren gehen, darf nicht übersehen werden. Könnte mein Handeln verallgemeinert werden? Das ist dieses Kantische, was ich gerade sagte. Ne? Wäre es vertretbar, wenn in diesem Falle alle so handeln würden? Kann mein Handeln zur allgemeinen Gesetzgebung werden? Meine Überzeugungen, die können religiös begründet sein, aber auch vernünftig begründet sein, gebiet mir so zu handeln, auch wenn die gesetzlichen Regelungen dem entgegenstehen. Das ist so ganz wichtig, ja. Also vernünftiges Handeln kann gesetzliche Regelungen außer Kraft setzen, beziehungsweise die Verpflichtung gegenüber der Vernunft ist praktisch höher zu bewerten als die Verpflichtung gegenüber dem Gesetz. Das hört sich erst so ein bisschen gefährlich an, vor allen Dingen, weil er eben auch sagt, ja, es kann auch religiös begründet sein. Ja, diese auf dieser sechsten Stufe, also diese universellen Prinzipien der Toleranz und der Freiheit und der Gerechtigkeit, wie er sie nennt, können religiös begründet sein. Und dann haben wir natürlich eine unheimliche Schwierigkeit zu sagen, ja, auch so etwas kann das Gesetzliche, den gesetzlichen Rahmen brechen. Andererseits denken wir mal an sowas wie so ein Klassiker, in dem Zusammenhang ist das Kirchenasyl. Wenn jetzt ein Pfarrer beispielsweise sagt, also dieser Asylbewerber oder dieser Migrant, ja, der jetzt möglicherweise von Ausweisungen bedroht ist, bittet mich um Hilfe und bittet mich um Asyl in meiner Kirche. Und ich als Gottesmann, ne, sagen wir jetzt mal so, bin natürlich dem Gesetz verpflichtet, ne, so heißt es ja auch schon in der Bibel, ne, wenn man da sich dafür interessiert, ne, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, sozusagen. Aber der Schutz des Einzelnen, dieses Lebens, ist so viel wertvoller als diese Verpflichtung, die ich jetzt als Pfarrer, aber auch als Privatier gegenüber dem Staat habe, dass ich mich dem Gesetz nicht beugen darf und auf diese Art und Weise diese Auslieferung oder diese Rückführung dieses Menschen verhindere. Das wäre so ein Fall, wo man dann eben sagen würde, das ist von einer so hohen moralischen Tragweite dieses Handeln. Dieser Mensch stünde dann doch bereits auf Stufe 6, auch wenn dann eine gewisse religiöse Verpflichtung noch drin ist. Aber er macht sich gewissermaßen in dem Moment nicht zum Diener seiner Religion, dann wäre er auf Stufe 4, wenn man es mal ganz genau nehme, sondern er macht sich sozusagen zu ihrem Befürworter und Ausübenden, zu ihrem verlängerten Arm. Und schließlich und endlich, das ist ganz wichtig, und daran erkennt man wahrscheinlich dann tatsächlich so die Stufe 6 schon, dass es nicht akzeptabel ist, wenn Menschen zum Mittel und zum Zweck missbraucht werden. Das ist auch so eine Formulierung des kategorischen Imperativs bei Kant schon. Der Mensch darf niemals Mittel sein, er darf immer nur Zweck sein. Das bedeutet, wir können Menschen nicht zu Mitteln einsetzen, um einen anderen Zweck zu erreichen als ihr Wohl, wenn man so will. Ganz wichtig, ganz schwierig, selbstverständlich, das führt uns unmittelbar in diese erwähnten Dilemmasituationen rein, weil es hier darum geht, universale Rechtsgüter abzuwägen gegeneinander. Und das kann ich nur wirklich tun, wenn ich mir auch, sagen wir mal, der Vernunft oder meiner Vernunft sicher bin und bereit bin, sie auch einzusetzen, auch wenn es persönliche Nachteile bedeutet. Ja, das ist zwar auch utilitaristisch schon so, aber wie gesagt, der Utilitarist, also auf der Stufe 5, wäre eher immer noch dem Allgemeinwohl verpflichtet. Und der Mensch auf Stufe 6 ist einem universalen Prinzip verpflichtet. Diese Überlegungen zur moralischen Entwicklung haben von Kohlberg haben also einen tiefen Eindruck auf die Sozialpsychologie hinterlassen. Und die werden eigentlich seit 1958, als er sie da in seiner Dissertation veröffentlicht hat, bis heute diskutiert und auch kritisiert. Ich bin allerdings auch der Ansicht, dass sie nicht nur sozusagen abstrakt interessant sein können, sondern in einem gewissen Sinne können sie auch für die Heilpraktikerpraxis oder für die therapeutische Praxis überhaupt umgesetzt werden. Jetzt kann man zum Beispiel Folgendes machen. Das kann man auch im Rahmen einer Anamnese zum Beispiel tun. Ne? Es gibt vorgefertigte Dilemmata. Situation, also diese kleinen Geschichten, wo man sich eben entscheiden muss, handle ich so oder handle ich so, die könnt ihr euch im Internet runterladen. Und ihr könnt im Prinzip diese Dilemmata auch benutzen, um die moralische Reife eurer Klienten oder eurer Patienten zu erfragen bzw. herauszuarbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so im Rahmen von Paar- und Familienberatung so hierdurch so ganz wertvolle Hinweise darauf gewonnen werden können, wie die einzelnen Partner so ihre Beziehung ausgestalten, ob sie sich zum Beispiel so als gleichwertige Partner sehen oder da so extreme Abhängigkeitsverhältnisse sind, je nachdem, wie die moralische Reife dieser beiden Partner ist. Ne, man legt denen dann diese Dilemmata vor und die äußern sich dann dazu. Das kann man auch mündlich machen, das muss nicht schriftlich passieren. Und dann kann man so ungefähr sagen, aha, hier hat man es mit einem ungeheuer kindischen moralischen Verhalten zu tun. Das heißt, wir haben es hier mit einem Ehemann zu tun, nur mal so als Beispiel. Der steht im Grunde genommen auf der Stufe 3. Ja, der ist im Grunde genommen noch ganz konventionell, denkt wirklich nur an die Nachbarschaft, an seine Wirkung in der Nachbarschaft, an was weiß ich was, ne, an seine Wirkung im Job. Während seine Partnerin im Grunde genommen noch vor ihm sozusagen ist, also moralisch sozusagen noch etwas ungebildeter, ja, oder moralisch noch weniger reif ist und ihr es wirklich nur darum geht, von ihrem Mann gesehen zu werden, sodass dadurch so eine ganz bizarre Gemengelage entsteht, wo diese Menschen absolut fremdbestimmt sind. Und dieses, der überhaupt nicht wissen, wo es herkommt, sozusagen. Ja, und das erklärt sich eben unter anderem aus ihrer moralischen Reife. Deswegen können diese Dilemmata von Kohlberg auch tatsächlich therapeutisch eingesetzt werden. Er hat auch immer gesagt, er will, das Dilemma ist für ihn auch ein Mittel, um sozusagen die Entwicklung des Menschen zu befördern. Gerade für die postkonventionellen Phasen. Das heißt, wenn ihr etwas für euch tun wollt, aber auch sozusagen für die Ich-Stärkung eurer Patienten und Klienten, können diese Dilemma-Geschichten tatsächlich sehr wertvoll sein, weil sie einen praktisch zur Reflexion zwingen. Ja, oder was heißt zur Reflexion? Zur Selbstauseinandersetzung. Ja, auch zwingen. Und so gesehen, finde ich, ist das Thema nicht nur rein abstrakt von Interesse, sondern es hat tatsächlich auch einen gewissen praktischen Wert. Und vielleicht probiert ihr es einfach mal aus, wenn ihr in der nächsten Therapiesituation sein oder in der nächsten Beratungssituation seid. So, ich hoffe, ich konnte euch auch diesmal ein paar neue Gedanken und Ideen vermitteln. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Ganz lieben Dank dafür. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund, habt einen schönen Sommer. Euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.